Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Und ich behaupte mal, mehr Beide Seiten als heute geht gar nicht. Wir haben nämlich unter anderem heute noch zu Gast den Investment-Punk und Immobilienunternehmer bzw. Turbokapitalisten Gerald Hörhahn. Und ihm gegenüber wird dann sitzen der Bundessprecher der Kommunistischen Partei, Tobias Schweiger. Freuen Sie sich da also auf ein ausgezeichnetes Duell, wo es wahrscheinlich auch ziemlich hitzig hergehen wird. Das Thema, um das es heute geht, das sorgt nämlich so schon für Gesprächsstoff. Es geht um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und diese Entscheidung, die lässt hunderttausende Mieter hoffen und hunderttausende Vermieter bangen. Es geht nämlich darum, dass hier die letzten Jahre möglicherweise zu viel Miete verlangt wurde und dass da jetzt im schlimmsten Fall Vermietern eine Rückzahlung droht. Die Mieterhöhungen der letzten 30 Jahre, die müssen möglicherweise zurückgezahlt werden. Also da geht es um riesige Summen. Worum genau es dabei geht, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Manuela Reidl aus der Puls24-Redaktion, die sich das Ganze genauer angeschaut hat. Liebe Manu, herzlich willkommen.
Hallo Jakob.
Also das klingt einmal ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, ist aber im Endeffekt relativ einfach. Vielleicht kannst du uns da mal einen Überblick geben. Worum genau geht's?
Ich glaube, das ist das perfekte Beispiel für manches Mal bringen die trockensten Themen einem das meiste Geld. Worum geht's? Es geht darum, dass es in sehr, sehr vielen Mietverträgen, in den meisten eigentlich sogenannte Wertsicherungsklauseln gibt. Das sind Klauseln, die es Vermietern ermöglicht, den Mietpreis an die Teuerung anzupassen und so zu verhindern, dass der Mietpreis irgendwann verfällt durch die Inflation. So, das ist eigentlich im Grunde normal. Jetzt gibt's aber schon seit Jahren immer wieder auch gerichtliche Streitereien darüber, in welchem Fall solche Wertsicherungsklauseln vielleicht ungültig sind. Was bedeutet es, dass die, wenn die ungültig sind? Naja, dass die Preissteigerungen auf Basis dieser Klauseln auch ungültig sein könnten. Und so kommt es eben, dass möglicherweise extreme Rückforderungen entstehen, also hohe Zahlungen, die sich hunderttausende Mieter und Mieterinnen in Österreich zurückholen können. Und zwar, du hast es schon angesprochen, möglicherweise sogar für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren.
Also geht es um richtig viel Geld, dementsprechend natürlich so ein bisschen Panik, vor allem bei den Vermietern, die sich da der Gefahr ausgesetzt sehen, dass es da um richtig viel Geld geht. Woher weiß ich denn, ob diese Versicherungsklausel in meinem Mietvertrag ungültig ist, woher weiß ich, ob ich Geld zurückbekomme von meinem Vermieter?
Also was viele jetzt noch nicht mitbekommen haben, ist, über das Thema wird in Wirklichkeit schon seit Jahren gerichtlich verhandelt und der Oberste Gerichtshof hat sogar schon einige Urteile gefällt in dieser Richtung. Was jetzt neu ist, ist, dass der Verfassungsgerichtshof das nochmal überprüft hat auf Wunsch einiger großer Vermieter in Österreich und gesagt hat, ja, das stimmt schon. Also der Konsumentenschutz kommt genau so zur Anwendung, wie der Oberste Gerichtshof das schon bestimmt hat. Unter welchen Voraussetzungen kriege ich unter Umständen sehr viel Geld zurück? Das sind die Punkte. Zum Ersten, es muss in meinem Mietvertrag geregelt sein und explizit drinnen stehen, dass in den ersten beiden Monaten nach Vertragsabschluss keine Mieterhöhung möglich ist. Fehlt dieser Satz, dann habe ich gute Chancen, dass ich die Mieterhöhungen, die passiert sind, auf Basis der Klausel zurückbekomme. Teil 2. Die Wertsicherungsklausel ist einfach schwammig geregelt. Das bedeutet zum Beispiel, sie ist gar nicht an den richtigen Index gekoppelt. Es gab in der Vergangenheit Vermieter, die zum Beispiel gesagt haben, ich erhöhe die Mietpreise dann, wenn der Baukostenindex steigt, der oft viel höher steigt als zum Beispiel der Verbraucherpreisindex. Auch das hat der OGH schon entschieden, ist ungültig. Also man muss sich anschauen, woran sind denn diese Steigerungen im Mietpreis tatsächlich gekoppelt und sind die womöglich intransparent geregelt, sodass die Mieter das gar nicht verstehen und damit nicht die Chance haben zu überprüfen, ob die Erhöhungen gerechtfertigt sind oder nicht. Das muss man sich alles im Einzelnen anschauen. Dritte Voraussetzung. Der Vermieter ist tatsächlich Unternehmer oder Unternehmerin. Als gewerblicher Vermieter gilt man erst, wenn man mehr als 5 Wohnungen zur Vermietung zur Verfügung stellt. Bei privaten Vermietern gelten all diese Sachen, die ich gerade erzähle, nämlich nicht. Also, und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, oder der vierte Punkt eigentlich, der Mietvertrag muss so eine Art Standardformular sein. Also da muss ich etwas unterschrieben haben, wo man in Wirklichkeit nur mehr den Mietpreis eintragen hat und vielleicht noch die Betriebskosten, der Rest war ein Standardformular. Sobald ich mit meinem Vermieter konkret verhandelt habe über die genauen Bedingungen des Mietvertrages, falle ich um die Rückzahlungen, weil da habe ich ja schon mitgeredet und hatte tatsächlich ultimative Transparenz. Und der dritte Punkt, der ein bisschen komplex ist, die Verjährungsfrist muss logischerweise noch laufen. Da sagen jetzt die Konsumentenschützerinnen, Verjährungsfrist, yay, die ist 30 Jahre. Dann gibt es andere, nämlich die Vermieterseite logischerweise, die sagt, na nicht ganz, weil im bürgerlichen Gesetzbuch steht für Vermietungen, man kann nur bis 3 Jahre rückwirkend solche Forderungen geltend machen. Die Regierung will sich im Herbst drum kümmern und sich auf 5 Jahre einpendeln. Das ist natürlich auch ein enormes Entgegenkommen gegenüber Vermietern, weil der Unterschied zu 30 Jahren ist dann unter Umständen recht groß. Und das könnte dann auch noch über die EU-Ebene schwierig werden, die ja auch sehr, sehr, sehr strenge Konsumentenschutz Vorgaben hat. Also das ist noch nicht einmal klar, welche Fristen da gelten. Gehen Sie trotzdem schon jetzt zum Anwalt.
Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Tipp und das ist auch gleichzeitig die nächste Frage. Was sollen, was können, was müssen Mieterinnen und Mieter jetzt tun?
Ich meine, in Wirklichkeit hängt es immer von Einzelfallprüfungen ab. Man kann sich jetzt schon wenden an die Mietervereinigung, an den Mieterschutzverband, an den Verbraucherschutzverein, die Arbeiterkammer führt hier Beratungen durch oder wenn Sie rechtsschutzversichert sind, ist auch eine gute Idee, vielleicht wirklich gleich zu Ihrem persönlichen Juristen zu gehen und sich das anschauen zu lassen. Es gibt schon einige Verbände, die sammeln mögliche Klägerinnen und Kläger und schauen sich gerne den Mietvertrag an und sagen ihnen dann, ob sie vor Gericht eine Chance haben. Sehr viele von diesen Verbänden sagen, man muss auch nicht immer gleich klagen. Sie wollen ja unter Umständen mit dem Vermieter weiterhin ein Vertragsverhältnis haben und können sie vielleicht außergerichtlich auf Vergleiche einigen. Man kann es aber wirklich anhand nur von Einzelfällen beurteilen. Das kann man so pauschal jetzt noch gar nicht festlegen, weil auch noch sehr viel Rechtsunsicherheit besteht, wie gesagt.
Die Mieterinnen und Mieter hoffen also auf sehr viel Geld, das sie bekommen. Die Vermieter auf der anderen Seite und Vermieterinnen, die befürchten, dass sie viel Geld bezahlen müssen. Was bedeutet das alles denn für die Immobilienbranche?
Also die Immobilienbranche natürlich, das ist ja auch in ihrem ureigensten Interesse, versucht jetzt wirklich ein Worst-Case-Szenario zu zeichnen und zu sagen, okay, wir müssen von bis zu 800.000 betroffenen Wohnungen ausgehen. Da droht vor allem Großvermietern, vor allem wenn es nach dieser jahrzehntelangen Verjährung geht, ein Schaden in Milliardenhöhe. Und man darf eines nicht vergessen, Vermieter sind ja oft auch Pensionskassen, Krankenkassen, Versicherer, Fonds, Familientreuhänder. Also die müssten ja dann alle ihre Wohnungen, für die sie Mietverträge laufen haben, komplett neu bewerten oder besser gesagt extrem abwerten. Da sagen die Branchenvertreter selbstverständlich, das hätte auch insgesamt auf den Wirtschaftsstandort Österreich sehr, sehr negative Auswirkungen und auch auf die Sicherheit und die Zahlungssicherheit eben von diesen wichtigen Kassen.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick, vielen Dank für diesen ersten Überblick. Wir besprechen das Ganze gleich noch mit Elke Hanel-Torsch. Sie ist die Vorsitzende der Mietervereinigung Wien und SPÖ-Wohnbausprecherin, also sozusagen die Vertreterin der Mieterinnen und Mieter. Und auf der anderen Seite der Vertreter der Vermieter Martin Brunbauer, der Präsident des österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes. Und bevor wir mit den beiden diskutieren und uns das Ganze genau anschauen, haben wir ein paar Stimmen aus dem Internet geholt und herausgesucht, wo es ebenfalls um diesen aktuellen Entscheid geht, des OGH. Und da gibt es ebenfalls ganz unterschiedliche Ansichten und Seiten.
Sehr gutes Urteil. Bereits 2 Monate nach Vertragsabschluss eine Miete erhöhen zu wollen, ist in meinen Augen pure Gier, sonst nichts.
Ich freue mich auf die Pleitewelle. Wenn auf einmal tausende Wohnungen auf den Markt fliegen und der Preis sinkt, kann man investieren. Ein gutes Geschäft, denn niemand wird in Zukunft mehr neue Wohnungen errichten.
Und wieder einmal bestätigt sich, wer unbefristet vermietet, ist der Dumme.
Wohnungseigentum ist kein Spekulationsobjekt. Ich finde es vollkommen richtig, dass Vermieter nun nicht mehr Mondpreise verlangen können.
Welchen Anreiz haben Vermieter eigentlich noch, ihre Immobilie zu vermieten? Richtig, so hoch wie möglich die Miete ansetzen und nur mehr befristet zu vermieten.
Wir haben seit 2009 in einem Altbau eine Wohnung gemietet und natürlich steht die Indexanpassung im Mietvertrag. Die Miete ist mittlerweile ca. 50% höher als damals. Das wäre dann alles widerrechtlich und einklagbar? Über die 16 Jahre?
Ja, also von Mondpreisen ist ja die Rede, aber auch davon, dass Vermieten sich natürlich auszahlen muss, weil sonst keiner mehr macht. Wie es da derzeit aussieht am österreichischen Wohnungsmarkt und was dieser Entscheid des OGH für Auswirkungen haben könnte, bespreche ich jetzt mit Elke Hanel-Torsch. Sie ist die Vorsitzende der Mietervereinigung Wien und SPÖ-Wohnbausprecherin. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und außerdem begrüße ich im Studio Martin Brunbauer, den Präsidenten des österreichischen Haus- und Grundbesitzerbunds. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Frau Hanel-Torsch, wir haben es gerade schon gehört, es gibt da große Aufregung natürlich auch im Internet. Auf der einen Seite die Befürchtung vieler Vermieter, dass hier also große Summen zu zahlen sind, auch rückwirkend, und auf der anderen Seite die Hoffnung von vielen Mietern, dass sie da möglicherweise Geld bekommen. Vielleicht für Sie die Frage auch, da geht es auch für viele Familien natürlich um sehr viel Geld. Wer ist davon betroffen und wo können möglicherweise Betroffene sich informieren?
Also betroffen sind diejenigen, die einen Mietvertrag haben, der eine Wertsicherungsklausel enthält, die aber gegen das Konsumentenschutzgesetz verstößt. Ja. Also man kann sagen, es muss einmal ein gewerblicher Vermieter vorhanden sein. Das heißt, der Vermieter, die Vermieterin muss mehr als 5 Objekte vermieten. Es muss ein Vertragsformblatt sein, also nicht individuell ausgehandelt. Und es muss eben in der Klausel enthalten sein, beispielsweise, dass ich die Miete innerhalb von 2 Monaten theoretisch erhöhen könnte. Mhm. So, entweder schließe ich das explizit aus, ja, dann gilt die Klausel, oder aber es ergibt sich schon aus dem Vertrag. Beispielsweise, ich habe im Vertrag stehen, meine Miete erhöht sich jeden Jänner und ich habe im August des Vorjahres angemietet, dann brauche ich nicht mehr reinschreiben, in den ersten 2 Monaten findet keine Erhöhung statt, weil das ergibt sich ja schon aus dem Text der Klausel.
Auf der einen Seite also die Hoffnung für viele Mieterinnen und Mieter, da Geld zu bekommen. Auf der anderen Seite, Herr Brunbauer, ist das natürlich ein Horrorszenario, ein mögliches für die Vermieter. Wie groß ist denn da die Angst bei den Wohnungsvermietern, da jetzt auch rückwirkend, möglicherweise 30 Jahre rückwirkend, bezahlen zu müssen?
Ich glaube, man muss einmal wissen, es ist ja nicht wirklich neu. Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs sind 1,5 Jahre und mehr, teilweise ist es schon in diese Richtung gegangen, also es steht schon lange in Diskussion. Lassen Sie mich nur einen Schritt zurückgehen, warum wird das gerade in Österreich diskutiert? Man könnte ja sagen, wäre eigentlich ein Thema für ganz Europa, weil es ist ja letztendlich eine Richtlinienumsetzung, die in diesen § 6 Konsumentenschutzgesetz hineingekommen ist. Weil es das österreichische Justizministerium war, das anders umgesetzt hat als etwa das deutsche. In Deutschland ist es so, dass diese Bekämpfungen von Wertsicherungsklauseln und Erhöhungen innerhalb kurzer Zeit für Juristok-Zielschuldverhältnisse. Also ich kaufe etwas und in der Zeit darf der nicht erhöhen. Das Beispiel, das ich gern bringe, ist das von der Küche. Wenn ich kaufe eine Küche, kann der nicht sagen, innerhalb von 2 Monaten, aber jetzt ist das Holz teurer geworden, du zahlst ein Drittel mehr. Die haben das nicht für Dauerschuldverhältnisse, wie das in Österreich dann umgesetzt worden ist. Deswegen war ja auch jetzt lange in Diskussion, wie könnte man denn das reparieren? Warum soll man es reparieren, wenn Sie fragen, von Mieterseite her? Ja. Weil es gigantische Auswirkungen hat. Der Hauptmietzins als solcher ist nicht der, der Preis treibt, weil der Hauptmietzins lag im Schnitt 4,4% hinter der Inflation. Es ist die Miete als Ganzes. Da stimmt natürlich das Argument. Das sind auch vor allem die Betriebskosten, zum Beispiel die Energiekosten, die um 50% oder 55% in einem Zeitraum gestiegen sind. Die Reparaturen, die um 25% gestiegen sind, im selben Zeit ist der Hauptmietzins um 3% gestiegen. Also sich da zu freuen, dass sich da etwas einschränkt, trifft das Falsche. Es trifft den Hauptmietzins als solchen. Und nicht die wirklichen Kosten, die alle zu tragen haben. Aber was bewirkt das? Bewirken tut's, dass ich kein Geld habe zu investieren oder viel weniger Geld, wenn ich in Zukunft jetzt auf einmal auf einen alten Mietzins zurückfalle, was zurückzahlen muss und was auch immer, dann wird mir das sehr fehlen, wenn ich etwas investieren muss, wenn ich etwas investieren will. Das Zweite ist auch, man spricht immer von den Vermietern, aber treffen tut es alle. Treffen tut es auch die Eigentümer, weil natürlich in jedem Grundstück drinnen ist nicht nur der Substanzwert, sondern auch der Ertragswert. Weil am flachen Land viele ihre Einfamilienhäuser eingesetzt haben, etwa für das Geschäft, um einen Hypothekarkredit zu bekommen. Ja. Und die Bank muss natürlich sagen, wenn das weniger wird, schieß was nach, weil Versicherungen Deckungsfonds haben müssen in Immobilien, die Firmen weniger wert sind, weil die Fonds weniger wert sein werden. Banken haben natürlich ein Problem, weil sie
es trifft
die ganze Wirtschaft, genau. Und kann sehr wehtun. Und auch deswegen ist ja schon lange davon die Rede, man müsse hier etwas reparieren. Meines Wissens auch in den Regierungsverhandlungen.
Es wird ja jetzt auch eben daran gearbeitet und der zuständige Minister Babler, Vizekanzler, sagt auch, dass es da eben in naher Zukunft Gesetzesänderungen geben soll.
Genau, aber ich möchte nur noch etwas richtigstellen, ja, weil Sie sagen ja, der Hauptmietzins ist nicht so stark angestiegen, ja, aber da muss man schauen, welchen Betrachtungszeitraum ziehen Sie heran, ja, und Sie nehmen da immer gerne einen ganz kurzen Zeitraum, wo das vielleicht zutreffen mag, ja, aber wenn man sich anschaut, wie sich sich die Hauptmietzinsen seit 2000 entwickelt haben, ja, dann war das viel stärker als die allgemeine Teuerung. Ja. Die sind viel stärker angestiegen, die Löhne sind nicht im gleichen Ausmaß mitgestiegen und die Menschen haben einfach massive Probleme, sich dann auch noch ihren Mietzins leisten zu können. Das ist einfach ein Faktum, das weiß ich auch aus der Praxis und gerade in den letzten Jahren, wo die Inflation so hoch war, sind auch die Mietpreise mit dieser Inflation durch diese Wertsicherungsklauseln gestiegen. Ja. Und es geht ja nicht nur darum, eben an die Inflation anzupassen und an den Wert zu erhalten, was Sie immer gern sagen, sondern es ist eigentlich eine Gewinnmaximierung. Und wenn man davon ausgeht, ja, es muss investiert werden, aber es wird ja auch nicht der gesamte Hauptmietzins immer investiert, sondern das ist ein Bruchteil davon, auch das wissen wir. Ja. Was ist mit denen, die seit Jahrzehnten nicht saniert haben? Ja? Sollen die dann zurückfallen auf einen niedrigeren Mietzins? Das sind ja dann auch alles Fragen, die man sich dann stellen muss, wenn man so argumentiert, wie Sie das machen.
Ja, darf ich nur ganz kurz, bitte, ganz kurz was dagegen sagen? Wir haben seit vielen Jahren, es wird immer so gesagt, um so und so viel ist es gestiegen, der Mietzins. Also ich sage Ihnen, zumindest seit 2019 ist um 4% weniger gestiegen als alles andere. Aber auch ansonsten müsste man schon sagen, wir haben seit vielen, vielen Jahren einen ganz konstanten Anteil am Familieneinkommen, der für die Miete aufgebracht wird. Der ist um die 20%, 19 oder 21, wenn ich die Mieten dazu nehme und so, in der Größenordnung. Damit sind wir deutlich unter den Deutschen, die bei 25 sind und so. Also es stimmt einfach nicht. Es ist immer so die halbe Wahrheit, wenn man nicht auch gleichzeitig dazu sagt, was ist denn rundherum teurer geworden und was ist mit den Löhnen geschehen.
Ich habe mir heute die Angebote am Wohnungssektor angeschaut, ja, und da werden Wohnungen von 45 Quadratmetern mit 1.900 Euro angeboten. Ja. Und das ist kein Einzelfall. Ja. Diese Wohnungen werden auch alle befristet angeboten. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wer kann sich das noch leisten? Ja. Und ich glaube schon, dass wir als Gesamtgesellschaft eine Verantwortung haben, dass alle Menschen in diesem Land leistbar und sicher wohnen können. Das ist wichtig, weil ansonsten geht es auch insgesamt der Wirtschaft nicht gut, wenn die Menschen sich sonst nichts leisten.
Gut, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Vermieter sich das dann nicht mehr leisten können, Mietraum auch zu schaffen oder anzubieten, dann ist das ja auch nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter.
Man muss auch, glaube ich, noch dazu sagen.
Nicht im Interesse der Mieterinnen, aber es muss leistbarer Wohnraum sein.
Ja, aber ich glaube, Sie begrüßen das den Spruch auf jeden Fall des Obersten Gerichtshofs auch. Und
ja, weil
alles, was jetzt kommt, an Prozessen noch oder möglichen Rückerstattungen.
Ich sage einfach, alle müssen sich an die Gesetze halten. Das gilt für die Mieterinnen, das gilt aber auch für die Vermieterinnen. Ja. Man muss jetzt sicher eine ausgewogene Lösung finden für beide Seiten. Ja.
Wie könnte die ausschauen?
Die könnte so ausschauen, dass man, und das ist ja auch im Regierungsprogramm verankert, eine gesetzliche Wertsicherung schafft für alle Mietverhältnisse. Ja. Das heißt auch für diejenigen, die jetzt eine unzulässige Klausel haben. Ja. Aber das bedeutet dann auch, dass man natürlich auch durch diese gesetzliche Wertsicherung eine Bremse einziehen muss für die Zukunft. Und zwar auch für alle Mietverhältnisse. Weil es darf nicht mehr passieren, dass die Inflation so davon galoppiert, ja, und die Mieten dadurch so rasant ansteigen und eine Preisspirale entsteht.
Ich glaube nur, dieses Begrenzen der Wertsteigerung, es ist ja die Indexierung keine Erhöhung. Die Indexierung ist nichts anderes wie eine Wertanpassung. Das heißt, ich versuche, den Mietzins, den ich irgendwann vereinbart habe, der Höhe nach zu halten und daher durch ihn wertanpassen. In Österreich, nur weil Sie von 1900 Euro sprechen, die in den Zeitungen stehen, sind 60% aller Mietverhältnisse, aller Hauptmietverhältnisse im Bereich der öffentlichen Hand. Das heißt, da habe ich schon einen sehr großen Hebel, wo ich arbeiten könnte, wenn ich damit etwas tun würde. Die öffentliche Hand tut zu wenig damit, weil dort wohnen hohe Prozentsätze, die viel zu viel, also für Sozialwohnungen, viel zu viel verdienen, die etwas zahlen könnten. Also es ist einfach nicht so, dass das weggeht. Dass befristet vermietet wird, da gebe ich Ihnen recht, aber da braucht man sich ja nur anschauen, was verlangt wird, was geplant ist. Kein Mensch würde dann unbefristet vermieten, weiß nicht, wie es weitergeht mit der Inflation, weiß nicht, wie es weitergeht mit Mindestbefristungen, die übrigens nur für die Vermieter gelten, nicht für die Mieter, die dann später aufkündigen dürften, weiß nicht, wie es weitergeht mit all den anderen schönen Dingen, die da drinnen stehen. Also da treiben Sie die Leute schon ins befristete Vermieten.
Der befristete Mietvertrag ist jetzt mittlerweile schon seit sehr vielen Jahren der Regelmietvertrag geworden. Ja, also das ist bloß so ein Scheinargument.
Dass nein, es ist eine Frage der Verunsicherung, die es gibt.
Nein, das sehe ich nicht so.
Sondern ich habe eine Frage, was die Gemeindebauwohnungen betrifft, weil Sie gerade die öffentliche Hand erwähnt haben, auch Herr Brunbauer. Die Gemeindewohnungen in Wien, werden die auch betroffen oder sind die betroffen von diesem Urteil? Weil da müssten die eigentlich in ihrem Herzen, in ihrer Brust zwei Herzen schlagen, sage ich einmal. Einerseits die Gemeindebauwohnungen Wien, übrigens die Stadt Wien, Wiener Wohnen, der größte Vermieter Europas, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 220.000 Wohnungen, die da vermietet werden, plus 5.000 Lokale. Über 5.000
Und dann noch Sozialwohnungen, die dazugehören, also sehr, sehr viele.
Also auf der einen Seite großer Vermieter, auf der anderen Seite natürlich das Interesse, die Mieterinnen und Mieter zu schützen. Wie geht sich das aus?
Muss man sich die Verträge anschauen. Ne? Es ist ja nicht gesagt, dass in jedem Vertrag von Wiener Wohnen eine solche Klausel enthalten ist. Ja? Also da müsste man sich die einzelnen Verträge anschauen. Ja? Wann sind die abgeschlossen? Wie ist die Klausel formuliert? Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ja? Was sich sagen lässt, ist eben, dass die Bundesregierung sich ja dazu bekannt hat, eine Lösung zu schaffen. Ja, aber eben auch immer mit dem, dass auch für die Mieterinnen und Mieter hier eine faire Lösung erzielt werden muss. Ja. Weil im Endeffekt geht es immer um einen Ausgleich von Interessen, ja, und dass beide Seiten auch gut damit leben können. Das ist etwas, was ich generell sage beim Thema Wohnen. Ja. Es geht ja nicht darum, dass Vermieterinnen Wohnungen zu 0 Euro zur Verfügung stellen sollen. Ja. Sie können auch damit was verdienen, aber irgendwo muss es Grenzen geben. Ja. Und man soll sich halt auch nicht bereichern auf Kosten derer, die dringend auf Wohnraum angewiesen sind.
Können Sie das? Wir hatten nur auch, muss man sagen, natürlich, wenn Sie vergleichen in Zeiten, wo das ganz streng geregelt war, etwa nur mit den Kategorien und ohne Befristung und Ähnliches. Also ich bin alt genug, um mich zurückzuerinnern, wie dann die Städte ausgeschaut haben. Das war halt grau in grau, da war nichts investiert, da war nichts hergerichtet. Da hat man noch hohe Anteile an C und D, also mit Wasser und Chlor im Gang gehabt und so, weil sich's nicht wirklich gerechnet hat. Mit den Befristungen sind irrsinnig viele Wohnungen auf den Markt gekommen, was für den Markt natürlich gut ist. Und es sind, wir haben heute fast nur mehr A-Kategorie-Wohnungen, die alles haben, weil sich eben das Investieren auch in die Wohnungen auszahlt.
Ich habe noch eine letzte kurze Frage.
Die Mieterinnen entrechtet, ja, weil die können ihre Rechte nicht mehr durchsetzen. Und das finde ich halt auch nicht gut, ja, weil ihnen stehen Rechte zu und durch die Befristung werden die einfach ausgehebelt.
Letzte Frage, ich bitte um kurze Antwort. Erweiterter Mietpreisdeckel als zusätzliche Funktion, um hier die Mieten entsprechend zu regeln? Ja, nein, vielleicht?
Auf alle Fälle.
Auf keinen Fall.
Wieso auf alle Fälle?
Weil es das einfach braucht. Ja. Wir brauchen auch im ungeregelten Bereich einen Deckel, eine Bremse, ja, damit eben das Wohnen für alle Menschen wieder leistbar und sicher ist.
Wenn ich anfange in jenem Bereich, der nicht so streng geregelt ist und die OECD sagt, wir haben das strengste Mietrecht auf der ganzen Welt, jetzt auch noch weitere Schränkungen hineinzugeben, dann werde ich niemanden mehr haben, der investiert. Das hat man ja jetzt schon gesehen mit dem dritten und dem vierten Milch, das war unmittelbar hintereinander, Begrenzungen. Das Ergebnis war, dass die Leute hoch verunsichert sind, unsere Neubauzahlen sind absolut im Keller und auch die Bewilligungen sind absolut im Keller. Und wenn ich jetzt auf die greife, der kann nicht mal mehr rechnen, na klar geht der in ein anderes Land und baut nicht in Österreich.
Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Ich glaube, da machen wir mal eine eigene Diskussion dazu. Da kommen Sie dann gerne wieder und wir besprechen den Mietpreisdeckel, der vielleicht dann auch kommen wird oder nicht. Ich bedanke mich bei Elke Hanne-Torsch und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Martin Brunbauer,
fürs Kommen.
Hier geht's gleich weiter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, ich verspreche nicht so viel, wenn ich sage, da wird es gleich richtig rasant und auch durchaus leidenschaftlich, denn niemand geringer als Investmentpunk und Immobilienunternehmer Gerald Hörhahn diskutiert damit den Bundessprecher der Kommunistischen Partei, Tobias Schweiger. Kapitalist gegen Kommunist, gleich hier bei Beide Seiten live. Bekommen Mieter bald sehr viel Geld zurück und müssen Vermieter möglicherweise bald sehr viel Geld zurückzahlen, rückerstatten? Diese Frage bespreche ich jetzt mit zwei, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und zwar mit dem Investmentpunk und Immobilienunternehmer Gerald Hörhahn, der hier live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Hörhahn.
Hallo.
Sie hören mich sehr gut, und auf der anderen Seite den Bundessprecher der Kommunisten, Tobias Schweiger, den ich ebenfalls hier begrüße. Herr Schweiger, herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Man könnte sagen, hier diskutieren der Kapitalist mit dem Kommunisten. Ich glaube, das ist keine Übertreibung, Herr Hörhahn. Wir würden gerne beginnen mit einem Zitat von Ihnen. Das ist ja im Jänner 2025 abgesetzt worden. Dieser Tweet, glaube ich, war es. Nein, LinkedIn so. Und zwar schreiben Sie da, ich weine nicht, wenn die Mieten steigen. Ich kassiere sie. Und Sie schreiben weiter, steigende Mieten sind kein Problem, sie sind eine Chance. Zuallererst einmal vielleicht, damit unser Publikum sich da auch ein bisschen auskennt, wie viele Wohnungen besitzen Sie, wie viele Wohnungen vermieten Sie und wie viel Geld verdienen Sie damit?
Also ich vermiete ca. 300 Wohneinheiten, wobei die meisten in Deutschland sind, die meisten davon im Rhein-Main-Gebiet, also in der Stadt Frankfurt und in Wiesbaden und Offenbach, sowie in Stuttgart und im Speckgürtel von Berlin. Ja, in Österreich habe ich jetzt nicht so viele Immobilien, aber am Ende ist das eines meiner Geschäftsfelder, wo ich sowohl eben Wohnungen vermiete, als auch Immobilien handle. Und Wohnungen sind nicht eine sehr gute Altersvorsorge. Es gibt ja viele Kleinvermieter auch, die sich darauf entsprechend eine Altersvorsorge aufbauen. Das lehre ich ja auch, dass man das tun kann damit. Das ist ein Teil einer Vermögensanlage, genauso wie Aktien, Gold und Kryptowährungen. Und da ja das staatliche Pensionssystem dauerhaft nicht funktionieren wird, ist es natürlich notwendig, auch privat vorzusorgen. Und das ist sicherlich ein Thema, was auch sehr viele Kleinvermieter betrifft. Und deswegen ist sicherlich ein sehr interessantes Thema, was wir heute diskutieren.
Sie besitzen mehr als 5 Wohnungen in Österreich, nehme ich an. Das heißt, Sie fallen unter die Kategorie, wo jetzt eben die Situation die ist, dass Sie möglicherweise rückerstatten müssen, auch die letzten Jahre an Mieten. Und da gibt es eine ganz witzige Bemerkung dazu von der Tagespresse, die sagt, der Immohai muss ein Vermögen zurückzahlen und bettelt nun als echter Punk um jeden Cent. Das ist natürlich ein Satireartikel der Tagespresse, es dürfte bekannt sein. Die Frage natürlich an Sie, bei allem Spaß und Spaß beiseite an dieser Stelle, wie hart trifft denn Sie und aus Ihrer Sicht der zu befürchtende Rückforderungstsunami Sie und Vermieter wie Sie denn tatsächlich?
Also ich betrifft es im eingeschränkten Ausmaß, weil ich, wie gesagt, nicht so viele Wohnungen in Österreich habe und fairerweise auch die Tagespresse wird es betreffen, weil auch die Tagespresse hat ein Abo-Modell und wir haben uns sogar die AGBs von denen angeschaut, die haben dasselbe Thema, weil das, was schon der Fall ist, das OGH-Urteil und auch die Verwaltungsgerichtsrechtsprechung hat über das Ziel hinausgeschossen, weil es bedeutet praktisch, dass die gesetzliche Regelung war wie folgt. Wenn man innerhalb von 2 Monaten eine Mieterhöhung oder eine Abo-Erhöhung, heißt der Abo, erhöht, dann ist das rechtswidrig. Und was aber jetzt überinterpretiert wurde, dass man sagt plötzlich, nur weil ich entsprechend eine Indexklausel habe, wo das theoretisch sein könnte, aber praktisch gar nicht getan wird, ist die ungültig. Ja, da schießt definitiv das Ziel hinaus, weil genauso die Tagespresse wird mit Rückforderungen konfrontiert sein, genauso wie Telekombetreiber, Autoabos, Fußballvereine, also viele Klein- und Mittelbetriebe und auch viele Kleinvermieter, die wir jetzt oft am meisten betreffen, die das halt als Altersvorsorge haben. Mich betrifft es verhältnismäßig überschaubar, weil ich halt das meiste in Deutschland habe.
Herr Schweiger, teilen Sie diese Einschätzung, dass das etwas ist, was zu großen Verwerfungen noch führen wird? Was sagen Sie zu diesem Spruch des OGH und zu den möglichen Auswirkungen?
Als erstes Mal würde ich natürlich einen Kontrapunkt setzen und sagen, also ich finde es gut, dass der Konsumentenschutz in Österreich eine starke Stimme auch mit diesem Urteil gewonnen hat. Und die Mietsteigerungen der letzten Jahre haben auch gezeigt, dass es für sehr viele Menschen guten Grund zu weinen gibt oder eigentlich einen sehr schlechten Grund. Ich kann nachvollziehen, dass sich Herr Hörhan freut, wenn er hohe Mieteinnahmen hat. Ich habe dann die andere Seite der Medaille bei mir in den Sozialberatungen und ich weiß, wie viele Menschen ein Problem mit den steigenden Mieten haben und für die ist das alles andere als eine Chance, höchstens die Chance auf eine Delogierung zuzusteuern. Das ist meiner Meinung nach auch die Perspektive, in der wir das diskutieren sollten. Ich glaube aber, dass wir schon auch so ehrlich sein müssen und sagen, das, was da jetzt gerade als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird, halte ich für doppelt unehrlich. Einmal wird so getan, als hätte man sich nicht widerrechtlich an den Mieterinnen bereichert. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, man sagt, dass der Staat muss das richten, weil sonst werden die Mieterinnen das sich zurückklagen. Man soll aber dazu sagen, das wird jede Mieterin und jeder Mieter einzeln tun müssen. Dieses OGH-Urteil und auch das Verfassungsgerichtshof-Urteil hat keinerlei Wirkung im Sinne eines allgemeinen Regulats, sondern das muss jeder und jede für sich selber durchkämpfen. Und da denke ich wieder an die Menschen, die mir ein großes Anliegen sind, nämlich die, die unter den hohen Mietkosten stöhnen. Und die werden sich nicht dreimal überlegen, ob sie zu einem Anwalt gehen, um diese Rückforderung anzustreben. Die können sich das schlichtweg nicht leisten. Und ich glaube, in dieser Perspektive müssen wir das diskutieren. Wir tun hier so, als wären hier die Vermieterinnen tatsächlich jetzt die großen Opfer einer Konsumentenschutzkampagne der Gerichte. In Wirklichkeit haben die Gerichte festgestellt, dass gewerbliche Vermieterinnen den einen Job, den sie haben, nämlich rechtsgültige Mietverträge auszustellen, nicht vollumfänglich erfüllt haben. Und darüber sollten wir diskutieren, welche Konsequenzen das auch haben sollte.
Ja, dann reden wir drüber, Herr Hahn. Ich richte die Frage gleich an Sie. Sind Sie da zu Unrecht in der Opferrolle und sind nicht vielmehr eben, wie der Herr Schweiger sagt, jene, die Opfer, die in Wirklichkeit sich die Miete kaum leisten können und die das zumindest ein bisschen Geld vielleicht zurückbekommen nach den Mieterhöhungen der letzten Jahre?
Es geht vor allem darum, in vielen Städten haben wir Wohnungsmangel, der am Ende dazu führt, dass die Mieten in irgendeiner Weise steigen. Wenn ich die Bestandsmieter schütze, zum Beispiel durch strenge Gesetze, wie sicherlich die Kommunisten fordern, dann habe ich das Problem auf der anderen Seite, dass eben die Leute, die neu in eine Stadt kommen, benachteiligt sind, die neu eine Wohnung suchen und nichts finden. Und vielleicht sogar ist ein sehr gutes Beispiel, weil zwei Städte, die kommunistisch regiert sind oder wo die kommunistische Partei tatsächlich aktiv ist, Graz und Salzburg, da sieht man es am besten. Ja? In Graz wurde sehr viel gebaut, zu viel gebaut, sodass dort Wohnungsleerstand besteht und dort sind die Mieten relativ überschaubar. Dort sind sogar die Marktmieten teilweise billiger als die Mietrechtsgesetz-Vollanwendungsmieten für Altbauten. Ja? 9 Euro, 8 Euro, 10 Euro, 7 Euro im Quadratmeter, je nach Lage in Graz. Und auf der anderen Seite in Salzburg wurde viel zu wenig gebaut, auch politisch blockiert teilweise. Dort sind die Mieten das Doppelte bis Dreifache in Graz. Und die einfachste Möglichkeit, um den Wohnungsmangel und die steigenden Mieten zu lösen, ist einfach mehr zu bauen und weniger zu regulieren. Das ist das Problem dabei. Ja? Weil die Inflation ist ja etwas, die passiert aus verschiedensten Gründen. Da hat Österreich sogar relativ wenig Einfluss darauf, nur ein bisschen Einfluss. Das passiert weltweit, weil einfach die Zentralbanken Geld drucken, die Staaten zu viel Geld ausgeben. Ja, das liegt Natur der Sache, dass alles teurer wird. Das betrifft ja jetzt nicht nur Mieten, sondern wie gesagt auch fast alles andere. Ja, dieses Urteil ist ja auch diesbezüglich eben das Thema, dass es vermutlich, wenn es tatsächlich in großem Stil eingeklagt werden würde, halt die Wirtschaft ruinieren würde. Das muss man auch dazu sagen. Aber die einzige Lösung des Problems wird am Ende mehr Bauern sein. Und mehr Bauern kann entweder sein, ich habe günstigere Baukosten, weniger Bauauflagen, schnellere Genehmigungen und Ähnliches. Und dann wird das auch wieder funktionieren. Siehe Graz. Graz ist kommunistisch regiert, Salzburg ist kommunistisch regiert. Wieso ist in der einen Stadt die Mieten günstig und der anderen teuer? Das ist die Frage.
Herr Schweiger, Sie dürfen da gerne direkt auf antworten, wenn Sie wollen.
Antworte gern drauf, aber man sollte trotzdem mit Missverständnissen ausräumen. Es ist, das gehört zu einem dieser Grundmythen, die uns, nennen wir es jetzt einfach tatsächlich, Herr Hörner, als Kapitalist, wie wir uns gerne erzählt werden, ne? So wie das mit dem Heruntersickern des Reichtums zu uns, die weniger gut begütert sind. Wir haben in Wien, und ich möchte tatsächlich lieber über Wien sprechen, weil da kenne ich mich am besten aus, wir haben in den letzten Jahren nicht zu wenig gebaut. Wir haben in den letzten Jahren in Wien regelmäßig auch tatsächlich aus den Immobilienjournalen entnehmen dürfen, der Markt überhitzt, es wird zu viel gebaut. Hat das irgendeine Auswirkung in Wien auf sinkende Mietpreise gehabt? Ganz im Gegenteil, die sind gestiegen. Warum? Weil tatsächlich am Bedarf vorbeigebaut worden ist und weil sehr viele Anlagewohnungen gebaut worden sind, die weiterhin leer stehen und mit sehr hohen Mietpreisen versehen worden sind, wenn sie nicht überhaupt leer stehen. Und diese Situation, darauf hinzugehen, es muss nur gebaut werden, dann wird sich das schon regeln, ist offenkundig ein Irrweg der Vergangenheit. Es muss sogar ganz klar reguliert werden, was gebaut wird. Und da sind wir uns einig, es muss mehr leistbarer Wohnraum entstehen, weil der fehlt tatsächlich in vielen Städten. Dass es in Salzburg so ist, da gebe ich Ihnen absolut recht, da gehört mehr gebaut und unserer Meinung nach auch mehr öffentlich gebaut. Da kämen wir jetzt in eine Diskussion, wie eigentlich die Gemeindebudgets bestellt sind, wie die Bundespolitik und die Landespolitik die Gemeinden darin unterstützen müsste, unserer Auffassung nach mehr Geld für leistbaren kommunalen Wohnbau zur Verfügung zu stellen. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der private Wohnungsbau. Und dieses Argument, dass man einfach mehr bauen müsste und dann wird sich das schon regeln, hat sich in der Vergangenheit für die Mieterinnen und Mieter als unwahr herausgestellt.
Wo es etwas gibt, Alternativen.
Da muss der große Immobilienkonzerne.
Bitte, Herr.
Ja. Da muss ich Ihnen etwas widersprechen, weil das liegt sehr wohl am Baurecht und paradoxerweise sehr oft an den Stellplatz ablösen. Weil natürlich könnten Sie viel kleinere Wohnungen bauen zum Beispiel. Leistbare Wohnraum ist eine Frage, wie bauen kostet per Definition. Je größer die Wohnung ist, desto mehr kostet sie. Desto mehr Fläche habe ich, desto mehr Boden muss ich verlegen, desto mehr muss ich ausmalen, desto mehr Beton brauche ich dafür und so weiter. Und kleine Wohnungen, die natürlich gefragt sind, also leistbarer Wohnraum, wie ich sie immer auch nenne, kleine Einzimmerwohnungen, die werden tatsächlich oft entweder nicht genehmigt oder sind gar nicht möglich, genehmigt zu werden, weil ich aufgrund des Baurechts entsprechende Stellplatz ablösen oder andere Dinge habe. Und wenn ich jetzt sage, ich kann zum Beispiel jetzt ein Gebäude mit 1000 Quadratmeter Wohnfläche bauen. Wenn ich jetzt sage, ich würde dort 25 Quadratmeter Wohnungen hineinbauen, könnte ich 40 Wohnungen bauen, brauchen wir dann 40 Stellplätze möglicherweise, 40 Fahrradstellplätze, dafür ist gar nicht der Platz da. Das lohnt nicht. Und dann muss ich auch teilweise viel zu große Wohnungen bauen, aufgrund des Baurechtes, um damit das ganze Projekt überhaupt funktionieren kann. Und da wird tatsächlich am Bedarf vorbeigebaut, weil natürlich die Nachfrage nach kleinen Wohnungen ist tatsächlich am größten. Und da gibt es oft auch das geringste Angebot. Nur das wird nicht gebaut, weil es eben das Baurecht verhindern. Das müsste man einfach entrümpeln und gleichzeitig müsste man Bauen billiger machen.
Also Bauen billiger machen, das Baurecht entrümpeln.
Und vor allem auch das Baurecht entrümpeln. Und vor allem auch diese Themen mit Stellplatzablöse, Fahrradplätze und alles Mögliche, was sich eben dann physisch nicht ausgeht, wenn man es pro Wohneinheit rechnet, das ist oft ein Problem. Ja?
Und Herr deswegen Schweiger,
ganz zu wenig kleine Wohnungen gebaut.
Ja, Herr Schweiger, die Kommunistische Partei hat auch einen anderen Ansatz, um dem Problem Herr zu werden. Und zwar wird da vorgeschlagen, dass man zum Beispiel einfach mit Enteignungen arbeitet, dass man jenen, die Wohnungen besitzen, diese Wohnungen wegnimmt und sie, wie es da heißt, im ABC des Kommunismus auf ihrer Homepage vergesellschaftlicht. Soll Herr Hörhan enteignet werden? Soll man ihm die Wohnungen, die er besitzt, wegnehmen, damit leistbarer Wohnraum auf diese Art und Weise geschaffen wird?
Das ist eine sehr sensationsgierige Art und Weise. Unser Wohnbauprogramm, das sehr viele Punkte enthält.
Na, das steht so auf Ihrer Homepage. Ich entnehme das Ihrer Homepage und zitiere Ihre Homepage, wo das ziemlich genauso steht.
Absolut. Nein, das ist mein Vorwurf ist nicht, dass das nicht stimmt. Also ich finde auch tatsächlich, dass Wohnbaukonzerne wie die BUWOG, die ein Raubzug an der österreichischen Bevölkerung waren, als man sie entäußert hat, tatsächlich auch wieder in österreichische Hand gehören und tatsächlich auch in Staatsbesitz zurückkommen sollen. Da bin ich oft, also ganz offensiv dieser Meinung. Aber ich glaube, wir sollten einen Fehler jetzt nicht machen, nämlich uns an der konkreten Problematik vorbeidrücken und eine allgemeine Diskussion zum Thema leistbare Wohnbaupolitik machen. Das können wir gerne machen und dafür stehe ich auch bereit. Aber ich möchte schon noch mal anknüpfen an das Problem, das wir jetzt konkret haben. Wir diskutieren jetzt das mit diesem Urteil des Verfassungsgerichtshofs und das ist ja als Problematik seit Jahren bekannt, diese Wertsicherungsklausel und also die Problematik mit der Wertsicherungsklausel, Rückforderungen im Raum stehen. Jetzt reitet die Politik eigentlich Gewehr bei Fuß aus, um zu sagen, das müssen wir sanieren, weil die Vermieter, die können das nicht zurückzahlen und die Banken, die haben ja die Immobilien in ihre Bilanzen aufgenommen als Bewertungsmaßstäbe. Wenn das im Wert sinkt, dann haben die Banken ein Problem, das müssen wir alles irgendwie richten. Die einzigen, die in der Situation wirklich nicht vorkommen, ist, wie kommen die Mieterinnen, zumindest zu einem Teil ihres Rechts. Wenn wir nämlich über Recht und Rechtssicherheit reden, dann müssen wir wirklich in Erinnerung rufen, jede einzelne Mieterin müsste sich das gerichtlich einklagen, dass sie die widerrechtlich zu viel gezahlten Mieten rückerhält. Und ich bin der felsenfesten Auffassung, wenn überhaupt etwas in dem Bereich angegriffen wird von Seiten der Regierung, dann muss das Interesse der Mieterinnen berücksichtigt werden in dieser Sache. Und wir schlagen etwa vor, dass man diese Forderungen, wenn man eben diese Materie anfasst, um da Rechtssicherheit für alle Parteien herzustellen, dass man sich zumindest auf den Punkt bringt, zu sagen, alle, die von dieser Situation betroffen sind, müssen nicht individuell den Rechtsweg bestreiten, um zu ihrem Recht zu kommen, sondern die Vermieterinnen, die das zutrifft, werden gesetzlich verpflichtet, Rückzahlungen der letzten 3 bis 5 Jahre an die jeweiligen Mieterinnen zu überweisen, ohne dass sich jeder und jeder Mieter eine eigene Anwältin nehmen muss. Ich verstehe, dass das für die Anwaltskammer ein gutes Geschäft ist, aber wie gesagt...
Ich halte fest, dass Sie mal grundsätzlich die Frage nicht beantworten wollen, ob der Herr Hörhan enteignet werden soll oder nicht, obwohl Sie das erst vor kurzem ja ähnlich gefordert haben in der Presse.
Wir können darüber gern diskutieren. Ja. Ich möchte nur, dass wir um die eine Sache nicht umfallen. Dass
dann können wir gern auch besprechen, ich gebe die Frage gleich weiter an den
Herrn Schweiger. Ja. Vielleicht muss der Herr Schweiger mal eine Dienstreise nach Kuba machen, um sich einen Immobilienmarkt anzuschauen des Kommunismus, was dann passiert, wo halt der Staat Eigentümer aller Immobilien ist. Da verfallen sie schon. Sollte vielleicht wirklich mal eine Dienstreise nach Kuba machen, da sieht man halt kommunistische Wirtschaft in Reinkultur. Ja? Gerne machen. Übrigens ist auch die Luft schlecht. Das wäre das Beste vielleicht, dass man dann sieht man, was Kommunismus.
Ich fahre gerne nach Kuba, aber wir sollten vielleicht wirklich ernsthaft über die Frage reden, die jetzt zur Diskussion steht. Zur Diskussion steht, dass Mieterinnen und Mieter unrechtmäßig Mieterhöhungen aufgebrummt bekommen haben. Und die Frage ist, wie sie denn zu einem Teil ihres Rechts kommen, weil sich die Politik momentan nur dafür interessiert, die Vermieterinnen von diesen Rechtsansprüchen reinzuwaschen. Und darüber sollten wir diskutieren und dann können wir gerne im Anschluss darüber diskutieren, ob sie enteignet gehören oder nicht.
Also, wenn der Moderator jetzt noch nicht eingeschaltet ist, kann ich vielleicht schon ein paar Dinge dazu sagen.
Bitte.
Ja. Also wie gesagt, ja, es ist so, dass... Die Internetvermittlung ist relativ langsam. Das ist leider ein Hotel hier in Kitzbühel so. Aber um darauf zurückzukommen, ist relativ einfach. Ja? Dass Thema Inflation und Indexanpassung wurde seit 30 Jahren so gelebt, ja, weil die Inflation in der Wirtschaft entsprechend etwas ist, was passiert. Das ist die Geldentwertung beschleunigt sich sogar noch in den nächsten Jahren. Das wird nicht weniger werden, weil eben die Staaten alle überschuldet sind und sich aus der Notenpresse finanzieren werden. Wenn ich jetzt diese Inflationsanpassung einseitig stoppe oder irgendetwas oder da eben sage, okay, die bekommen das Geld zurück, ja, dann ist das nicht fair. Wird das auch nicht gut funktionieren, sage ich dazu. Und am Ende, glaube ich, wird Folgendes herauskommen. Die Mieter werden es einklagen müssen und dann gibt es zwei Fälle. Ja? Wir pflegen eigentlich mit fast allen unseren Mietern ein gutes Verhältnis. Das ist auch etwas. Das löst ja beide Probleme, Teile viele Probleme. Ja? Und man wird sich vermutlich mit den betroffenen Mietern zusammensetzen und versuchen, einen Kompromiss zu finden. Ja? Und mit dem Kompromiss kann man in der Regel leben. Die Mieter, die halt sich, sage ich mal, auf den Klagsweg vorbereiten, das wird auch eine Möglichkeit sein, wo sicherlich die Vermieterseite und auch viele Unternehmen auf dem Rechtsstandpunkt stehen, dass das Gericht überschossen hat, weil praktisch eben über das Ziel hinausgeschossen hat. Es liegt dann einfach, wenn jemand wirklich nach zwei Monaten nach Abschluss eines Mietvertrags haben wir zum Beispiel nie gemacht,
ja.
Aber wenn man es wenn man es nicht gemacht hat, würden wir uns auf den Standpunkt stellen, das ist nicht so, sage ich mal dazu. Aber in den meisten Fällen ist es vermutlich das Beste. Man redet mit dem Vermieter, findet eine amikale Lösung und fertig.
Das klingt so ein bisschen wie eine Drohung allerdings auch erhören, dass Sie sagen, na gut, entweder wir kommen zusammen auf einem amikalen Weg, wie Sie sagen, oder sonst rechnen Sie damit, dass wir die Anwälte miteinander verhandeln lassen. Ist möglicherweise.
Das ist aber das logische Zach. Normalerweise, schon sehr. Wenn es einen Streitpunkt gibt, dann kann man sich entweder einigen und das ist es. Ja, wie gesagt, in vielen Fällen, es gibt ja andere Fälle auch, gibt es einen Wasserschaden, gibt es irgendwo einen Streit, wo irgendwas kaputt gegangen ist, wo man nicht weiß, macht hat der Vermieter verschuldet oder der Mieter verschuldet. Oder beide. Ja, und da muss man sich zusammensetzen und sich einigen. Das ist normalerweise der Weg. Und wenn es Härtefälle gibt, würde ich vielleicht etwas großzügiger sein. Wir haben auch zum Beispiel schon
mal gut, da setzen Sie jetzt voraus, kulanter Mieter sind natürlich, oder jemand, der mit sich reden lässt. Die Frage, die ich an den Herrn Schweiger
hätte, in diesem Kontext. Darf ich noch ausreden kurz? Ein kulanter Vermieter auch. Es können immer zwei dazu.
Ich hätte eine Frage an Herrn Schweiger, die mich sehr interessieren würde, weil die KPÖ, und das ist ganz interessant, ebenfalls als Vermieterin auftritt. Und zwar in Wien sind das 7 Wohnungen, die sich offenbar im Besitz der Kommunistischen Partei Österreichs befinden. Da wurde der Zins in den vergangenen Jahren mehrmals angehoben. Die Mietverträge sind befristet gewesen, zumindest. Die Frage an Sie, Herr Schweiger, sind Sie da dem Herrn Hörhan doch etwas ähnlicher, als Ihnen lieb sein kann?
Nein, also wir haben ja auch tatsächlich, als für uns offenkundig geworden ist, dass die Hausverwaltung, die mit der Verwaltung der Wohnungen beauftragt war, die Mietverträge oder die Mieten angehoben hat, die Hausverwaltung angewiesen, dies rückgängig zu machen und die Mieten auf den Ausgangszinssatz zurückzusetzen und haben das Gespräch mit den Mieterinnen gesucht, um tatsächlich auch die Vermietung so weit als möglich in den Einklang mit unseren Forderungen zu bringen. Und ich glaube, da ist ja etwas Spannendes vom Herrn gesagt worden, nämlich diese Frage der Fairness, und ich bin ganz bei Ihnen, das ist so einfach nicht zu machen. Wenn alles mit Geld bezahlt wird und hinter allem in Profitinteressen stehen, ist das mit der Fairness nicht weit her. Das sehe ich schon alles ein. Was ich nicht einsehe, ist, dass man sagt, als Vermieter, ja, wir haben, das ist ja Usus gewesen mit der Wertsicherung und die hat sich angepasst und alles wird teurer. Ja, aber dann hätte man vielleicht auch einfach zum Beispiel den Verbraucherpreisindex nicht als sinnvolle Indexzahl für die Mietsteigerungen nehmen sollen. Das ist einfach nicht besonders clever und nicht besonders fair. Also clever für die Vermieter ist es schon, aber fair ist es nicht, wenn man sagt, man nimmt eine Indexzahl, wo die Mieterhöhungen Teil des Index sind. Das heißt, jede Mieterhöhung trägt selber dazu bei, dass der Index weiter ansteigt. Also mit Fairness hat es mit Verlaub wenig zu tun und es hat auch tatsächlich wenig mit den tatsächlich gestiegenen Verwaltungskosten zu tun, wenn ich einen Index nehme, der sich selbst beschleunigt. Das kennen wir aus einem anderen Segment, nämlich eher dem der Börsenspekulation und den Aktien.
Ich darf Sie bitten, dass Sie da schon langsam zum Punkt kommen. Auch wir nähern uns nämlich dem Ende der Sendung.
Und deswegen bestehe ich darauf. Ich bestehe darauf, dass die Politik, die sich jetzt mit dieser Frage beschäftigen wird, dass die Regierung tatsächlich das Mieterinneninteresse in der Regelung dieser Frage mehr als nur ernst nimmt und in Betracht zieht, dass es für viele Menschen einfach finanziell wie zeitlich nicht möglich sein wird, individuell für ihre Rechte zu streiten und dass deswegen eine gesetzliche Lösung dieses Rechtes der Mieterinnen in so einer Lösung mit eingepreist werden muss.
Die Politik befasst sich in diesem Augenblick auch mit dieser Frage und ja, es ist natürlich offen, ob es da eine Lösung geben wird, die für beide Seiten am Ende des Tages dann auch in irgendeiner Weise ausreichend sein wird. Wir werden dann natürlich darüber berichten, wenn es soweit ist. Ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns beide Seiten dargelegt haben. Vielen Dank, Herr Schweiger von der Kommunistischen Partei, und vielen Dank an den selbsternannten Investmentpunk Gerald Hörhan. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit noch einen angenehmen Abend. Ich hoffe, Sie konnten auch heute wieder beide Seiten, ja, zumindest ergründen und sich dadurch eine eigene Meinung bilden. In diesem Sinne, schönen Abend noch, viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier auf Puls 24. Auf Wiedersehen.